zum Schluss nach den Fragen. Ich würde gerne noch zwei, drei Defizite und die Ursachen besprechen. Wie ist aus Ihrer professionellen Sicht die Lage bezogen auf die Quellen und die Informationsbereitschaft von Wirtschaftstopleuten aus Banken? Ist das ein anderes Feeling als zu Politikern zum Beispiel? Wird das reduzierter? Gibt es mehr Statements? Gibt es mehr Blockaden? Das ist jedenfalls die Sichtweise, die oft von Kollegen aus den Wirtschaftsmagazinen herangetragen wird. Man kriegt viel weniger und es wird mehr gesteuert. Ist das eine gesteuerte Kommunikation eher aus Ihrer Wahrnehmung?
Oh ja, oh ja. Also ich will mal was ganz Unerotisches erzählen. Das Thema deutsche Landesbanken ist ja so eins, da sagt man, ups, da wird enorm viel Steuergeld verbrannt, ja. Und es ist ganz schwer zu begreifen, was die da eigentlich gemacht haben und wo, wie deren Giftkeller aussieht. Und ich kenne nun einen Kollegen bei uns, der sich sehr damit beschäftigt hat. Also der kann inzwischen Landesbankbilanzen lesen, das ist echt die wahre Freude. Und der hat einfach das Problem, dass er inzwischen auch von uns den Freibrief hat, überall im Lande mit Landesbanken zu telefonieren. Das macht einen Riesenspaß, ihm zuzuschauen, weil wir damit nämlich immer genau versuchen, die dagegen zu gucken. Also die Kollegen in Hamburg rufen den an und sagen, dieser HSH-Nordbank-Typ, wie gehen wir da ran? Die Resonanz, die er bekommt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ist, das ist Hardcore. Das ist wirklich nicht einfach, sich da durch die Pressestellen durchzukämpfen, wenn man nämlich erstmal angefangen hat, Blut zu lecken. Und wenn man dann erstmal anfängt, so in dieses Detail reinzugehen, dann ist sozusagen diese freundliche Kommunikation, dieses, ja, lass uns doch mal darüber reden, wie der Ausblick 2011 ist, das ist dann vorbei. Weil da geht es dann einfach über Konstanten in einer Geschäftspolitik, die man dann eigentlich so auch nicht mehr lesen will. Nämlich, dass wir heute schon wieder da sind, Boni gezahlt, wieso werden die gezahlt, wieso ist eigentlich ein Krisenmanager, wird er eigentlich so hoch subventioniert, obwohl er eigentlich die Krise beenden soll. All diese Fragen, damit macht man sich nicht wirklich beliebt, nicht wirklich.
Aber das ist ja auch nicht unsere Hauptaufgabe, oder?
Nein. Aber wie schaut es aus mit dem Aspekt PR? Es wird ja auch viel mobilisiert über die Akteure in der Finanzindustrie an Anzeigenvolumen, Stellenanzeigen, aber vieles andere. Wie ist Ihre Einschätzung? Spielt das eine Rolle, dass man dann auch ein bisschen freundlicher und ein bisschen bewusster und harmloser miteinander umgeht?
Naja, die Balance ist wie in der Politik natürlich auch in der Wirtschaft total gekippt. Es gibt auf der einen Seite den tendenziell überforderten Journalisten, auf der anderen Seite die immer größeren Stäbe, die natürlich auch diese Produkte mit wahnsinnig viel Bohai an den Markt gebracht haben. Und die natürlich auch, wenn es dann mal unangenehm wird, mit unglaublich harten Bandagen kämpfen. Also in Großbritannien zum Beispiel ja noch viel heftiger als hier. Also was der Guardian durchgemacht hat, als er anfing, bestimmte Steuermodelle zu beschreiben, mit jahrelangen Prozessen, mit Millionen Kosten, das ist unglaublich.
Frau Klöpfer, wie sind Ihre PR-Erfahrungen, wenn Sie mit den PR-Abteilungen zu tun haben? Investieren die viel, um sie gefügig zu machen?
Naja, das ist zweischneidig. Also entweder, das pflegte dann zumindest in meiner Zeit noch die Deutsche Bank zu machen, am besten so viel Zahlen, dass man den Überblick verliert. So viel Coachings, dass man den richtigen Blick gewinnt. Da musste man sich immer davon abgrenzen machen. Politiker übrigens auch, so viel Hintergrundkreise, dass man möglichst viel Information kriegt, um dann zu sagen, aber ihr dürft nur unter drei nicht schreiben oder wie das hier heißt. Ich bin ja nicht Teil dieses Systems hier. Oder wenn du das schreibst, kriegst du nie mehr was oder du bist ein Schwein. Also das ist wieder sehr plakativ gesagt. Schlimm, also am besten Informationsquellen haben, die ganz gut sind, vielleicht noch den ein oder anderen unabhängigen Fachmann, dann kommt man schon, und ein bisschen Intuition, dann kommt man schon, würde ich behaupten, schon relativ weit. Ja.
Und die PR-Massage ist im Wirtschaftsressort nicht intensiver ausgeprägt als in anderen, aus Ihrer Wahrnehmung, aus der Praxis?
Ja, nee, das glaube ich eigentlich nicht. Also diese ganze Geschenke, Aria und die Reisen und das alles, was bezahlt wird, das ist alles, das war früher sehr viel, das ist weg. Also Massagen kann immer nur der genießen, der sich auch massieren lässt. Ich würde für die FAZ, auch wenn ich vorhin etwas Slapstick habe, ja mal was beschrieben habe, das den Unterhaltungswert vielleicht stärker, aber auch nicht ganz falsch, ich würde für die FAZ in Anspruch nehmen, dass die Kollegen sehr wohl sich dessen bewusst sind, dass interessengerichtete Aktionen von dort starten.
Ein Punkt dazu nur. Ja. Es ist natürlich, das ist schon auffällig, auch ein Drehtüreffekt da. Wir haben ja viele führende Wirtschaftsjournalisten, die plötzlich auch Kommunikationsvorstand irgendwelcher großen Unternehmen waren und dann wieder zurückkamen. Da gibt es ja prominente Beispiele.
Ja, aber da kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Wie ich behaupte, zu dem entscheidenden Punkt, der ist den Medien, also den privaten Medien, so wahnsinnig schwierig machen. Das ist die ökonomische Grundlage. Sie bezahlen ihre Leute natürlich auch nicht gut. Das heißt, wenn sie Familienvater sind und drei Kinder haben und ab irgendeinem Punkt daran denken, die wollen auch noch mal studieren, dann müssen Sie wahrscheinlich den Job wechseln. Und zwar auf die andere Seite.
Muss ja nicht Harvard sein, oder?
Bitte? Nein, aber ich weiß nicht, wie viele Kinder Sie haben. Es ist nicht, ja, das...
Bei der Unterscheidung würde ich schon... Also das sehr stärken wollen. Also die privat organisierten Medien sind seit 10 Jahren, da geht es vielleicht gar nicht mal darum, auch ums rein Materielle, werde ich dann am Schluss entlassen. Aber in diesem ständigen Umstrukturierungsprozess zu sein, Zusammenlegungs- und Fusionierungsprozess bei den privatwirtschaftlichen Medien, dass dies keine Auswirkung haben soll auf das Denken, auf das Fühlen und Arbeiten, also das glaube ich nicht. Ich wollte nur kurz ergänzen, Herr Stelzner, also Ihr Herausgeber Wirtschaft, hat ihn öffentlich bei einer Preisverleihung, wir haben das in dem Literaturbericht, beklagt. Also er hat für seine Zeitung reklamiert, wir machen das nicht. Aber das Leben auch der FAZ würde schwer gemacht, weil zunehmend mehr Verlage Koppelgeschäfte machen. Und es alltäglich ist, Koppelgeschäfte zu machen, dass man eben mit Unternehmen aus der Finanzbranche, er hat es auf den Punkt auch konzentriert, die an die Verlage herantreten, Anzeigenpakete machen oder wie auch immer. Und dann man natürlich darüber redet, nicht in Redaktion, aber von oben eingestellt mit den Anzeigenabteilungen, was könnt denn ihr tun, um unsere Produkte ein bisschen freundlicher zu begleiten. Also er hatte das öffentlich beklagt, dass es inzwischen ein Niveau sei, dass es wirklich bedrohlich sei.
Ja, das glaube ich auch, dass das bedrohlich ist, zumal uns ja die Ressourcen wegbrechen, was die Anzeigen angeht. Das heißt, wir müssen sich überlegen, wie sie die Inhalte geldbringend verkaufen, ja, wenn es denn diese Anzeigen nicht gibt. Wobei man auch dazu sagen muss, Koppelgeschäft hat es immer gegeben. Ja. Es gab die FT-Kollegen in London, die eben, oder die Chefredakteure, die gesagt haben, du kriegst die News zuerst, Exklusivität, aber dafür... Die und die Richtung, das gibt es eben immer. Es ist übrigens auch nicht so, dass der angelsächsische Journalismus der viel, sehr viel bessere ist. Also da muss man wirklich, wir versuchen es als FAZ, es natürlich nicht zu machen. Inwieweit dann wiederum das auf die einzelnen Redakteure einwirkt. Also Herr Stelzner macht es natürlich nicht. Ja, kein Ressortleiter würde das machen. Aber inwieweit sich die einzelnen Redakteure da gefangen sehen, auch in dem Druck, gute Sachen zu produzieren, exklusive Sachen zu produzieren, das kann ich nicht sagen. Es ist auf jeden Fall, ich habe ein paar Jahre lang über Deutsche Bahn berichtet, nicht so ganz ohne. Da kommt man schon an die Grenzen seiner Standfestigkeit. Das ist so journalistische Realität heute, meine ich.
Fast sämtliche deutschen Wirtschaftsmedien haben in den letzten Jahren Panels zum Beispiel mit der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft gemacht. Da hat man gemeinsam Gottesdienste abgehalten für bestimmte Thesen.
Na komm, jetzt wird es aber auch ein bisschen einfach. Also ich meine, das können Sie, Sie polemisieren auch. Insofern bleiben wir mal sachlich.
Nein, was ist denn das?
Das sind keine Gottesdienste.
Das ist eine von der Industrie bezahlte PR-Pressure Group, die seit 10 Jahren mit vielen Millionen ganz bestimmte Glaubenssätze, übrigens exakt die, auf die wir reingefallen sind, propagiert. Und das Handelsblatt und die FTD und Kapital und so weiter, alle machen zusammen mit dieser Vereinigung öffentliche Veranstaltungen, auf denen man sich gemeinsam zeigt. Das ist doch distanzlos.
Aber die Tagesschau ist jetzt voller Distanz, weil sie sagt, bei Studien von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, als Textchef wissen Sie das, die arbeitgebernahe Initiative. Genau. Das ist sozusagen immerhin erreicht worden. Das ist doch schon mal was.
Das würden wir sicherlich sagen, worauf ich nochmal zu sprechen kommen will, weil vorhin immer von dem großen Hang die Rede ist, Wirtschaftsjournalisten würden sich gewissermaßen an die Unternehmen auch ranrobben müssen, um überhaupt Informationen zu bekommen. Ich glaube, das ist ein großer Trugschluss. Ich glaube, dass da eher, ich sag mal so, die Erotik der Macht und des Geldes wirklich eine Rolle spielt. Man fühlt sich halt wunderbar wohl, wenn man von dem Vorstandsvorsitzenden in irgendwelche Kreise eingeladen wird und wenn man den zu einem Interview bekommt, natürlich will der Chefredakteur nicht irgendwelche zweit- oder drittrangigen Leute haben, sondern er will den Top-Manager haben und so weiter. Und da bilden sich einfach wirklich, ich sag mal, schon fast Interessengemeinschaften, die obszön sind. Wenn ich eine gute Geschichte über die Bahn machen will oder ich will eine gute Geschichte über die Deutsche Bank machen, eine investigative Geschichte, eine aufklärerische Geschichte, eine kritische Geschichte, an die ich mit Distanz rangehe, dann sind mir, weiß Gott, andere Wege offen als der über die Vorstandsetage. Da muss man sich eben wirklich Wege suchen, wie sie auch in der Politikberichterstattung gesucht werden. Das Unternehmen besteht nicht nur aus den Vorständen, sondern auch noch aus anderen Leuten. Ich glaube nur, das ist die härtere Arbeit. Das ist das dickere Brett, was man bohren muss. Dazu muss man Bereitschaft haben und da gebe ich jetzt recht, man muss Spaß haben und man muss natürlich auch wirklich, und da kommt diese ökonomische Situation der Zeitungen beispielsweise hinzu, man muss dann auch wirklich die Luft bekommen. kommen und in den Ressorts so besetzt sein, dass man...
Aber das verlangen Sie bei der Tagesschau von allen.
Die Frage mal, Sie haben keine wirtschaftlichen, also Sie müssen auch sparen, aber haben verglichen mit dem, was wir jetzt diskutiert haben, wirtschaftlich ja sehr viel stabilere Bedingungen. Haben Sie denn politische Abhängigkeiten? Also könnten Sie denn Flassbeck interviewen in der Tagesschau zu dem Thema Handelsungleichgewichte,
ja,
ohne dass er eine auf den Sackel bekommt?
Wir haben in der Tagesschau auch Flassbecks und Hickels und so weiter drin gehabt. Ich glaube, da komme ich nochmal auf etwas, was hier vor einer Weile eine Rolle gespielt hat. Es ist ja in der Tat so, dass die Abhängigkeiten auch von Wissenschaft und Wirtschaft, die beleuchtet, haben wir noch gar nicht so richtig beleuchtet, auch extrem groß ist. Das heißt, alle Wirtschaftsinstitute sind ja zum großen Teil Stiftungen und werden gesponsert von Wirtschaftsunternehmen. Und wenn das nicht bei hinten rauskommt, was die Wirtschaft da sehen will, dann fliegen ja auch Leute. Das gibt ja auch durchaus Wirtschaftswissenschaftler, die aus Instituten ausscheiden mussten, weil sie dort nicht mehr genehm waren. Das heißt, wichtig ist, also wäre jetzt für eine Tagesschau beispielsweise, damit sich eben auch kritische Wirtschaftswissenschaft artikulieren kann, die müssen sich eben auch Wege suchen, wie sie sich sozusagen finanzieren, ja, wie sie eine andere Öffentlichkeit. Die PR-Arbeit ist ja teilweise gerade von ich sag mal, kritischeren Institutionen miserabel. Da könnten Sie vielleicht eventuell von den anderen lernen.
Ja, aber nur ein Punkt. Also ich meine, da ist die Tagesschau dann wirklich zu wenig anspruchslos. Nicht, die müssen sich präsentieren, da müssen Sie mit diesem Riesenbudget, was Sie haben, die auch suchen. Also hier das suchen würde ich von richtig. Ihnen auch erwarten.
Kann man so da sagen. Ich würde hier einen Doppelpunkt machen. Es gibt eine
Da will ich nur sagen, das tun wir auch immer. Das ist also nicht so, dass wir da nur die Mainstream-Onkels bei uns interviewen.
Bevor Sie Ihre Fragen jetzt stellen können, pointiert nur eine Pointe dazu. Es gibt ja bei dem Links-Rechts-Schema da doch einen inneren Widerspruch. Wer ja auch von der ARD selbst im Presseclub gerne genommen wird, weil es keine kritischen Wirtschaftsjournalisten gibt, ist Herr Hickel. Abseits des Journalistenmodells kommt er als Wissenschaftler. Warum wird er genommen? Weil er in hundertprozentiger Reinkultur die Bedürfnisse der Medien, der elektronischen Medien, nach O-Tönen wiedergibt. Und es gibt leider nur den letzten Mohikaner Hickel. Das muss man fairerweise auch sagen, weil die anderen sich dermaßen unscharf und unpräzise ausdrücken, dass es teilweise auch nicht zumutbar ist. So viel zur Wahrheitsfindung nur. Also Hickels multiplizieren, dann sind alle beruhigter. Sie können jetzt Ihre Fragen stellen, ganz knapp und pointiert. Wir haben versucht, die Defizite und die Ursachen hier einigermaßen auszutapezieren. Vielleicht haben Sie noch Ergänzungen. Klare Frage, wir sind ja schon bekannt.
Also, das ZDF hat ein Team 2 Jahre durch die Welt geschickt. Dieses Team hat 2 Jahre Oberflächen, aber keine Hintergründe. Und das ist natürlich schon peinlich, gell, wenn man sich das vorstellt. Also da gab es über Globalisierung oder HRE bei ARD, 3/4 Stunde, die kam nachts um 24 Uhr. Ja. Warum das? Gell?
Okay, da können wir gleich eine Antwort geben von Hubert Seipel, er ist Autor in der Mitte. Er hat einen Brief an die Intendantin des WDR geschrieben als Autor.
Das ist ein bisschen unfair, mich hier wieder rauszuholen und ich soll jetzt die ARD beschimpfen. In dem Zusammenhang ist natürlich unfair. Aber ich habe eine ganz andere Frage nochmal zu dem, was wir gerade diskutiert haben. Was mir fehlt in der Auseinandersetzung, sind 2 Punkte. Wenn Sie die Interviews in dieser Studie lesen, gibt es einfach Übereinstimmungen. Pornberger sagt, wir haben eigentlich immer nur auf die liberale Deregulierung gesetzt seit den 90er Jahren und haben gesagt, der Markt richtet es. Ja, und dann hatten wir uns einen gehalten, ich spitze jetzt ein bisschen zu in der Redaktion, der war immer anderer Meinung, hat uns aber eigentlich im Grunde genommen nicht von unserem Weg abgebracht. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt war, der Michael Best, Börsenstudio Best bekannt, hat den gleichen Satz mehr oder minder etwas wiederholt und er hat noch 2 Zusätze gemacht. Der eine war, Wirtschaft ist bei dem Wettbewerb der Nachrichten nicht besonders sexy. Und danach wird auch gewählt. Es wird nicht nach Wichtigkeit oder möglicherweise auch in dieser Situation nach tatsächlicher Notwendigkeit geurteilt, sondern wie sieht's aus, welche Bilder haben Sie, etc. Und dann kommt noch der Satz dazu, ich musste mir ja auch erstmal darüber klar werden, was CDOs sind, was im Grunde genommen die ganze Finanzwirtschaft, die Ausdrücke dieser ganzen Finanzwirtschaft bedeuten. Ich habe mich darum auch nicht gekümmert. Und da sind wir bei einem Punkt. Die Finanzwirtschaft, die sich selber sozusagen etabliert hat in Deutschland, sozusagen ab 2000 mehr oder minder über die Debatte der Verbriefung und etc. Und mit der hat sich inhaltlich, was die Begriffe angeht, vom Journalismus her, kaum jemand auseinandergesetzt. Und dann sind wir bei den Generalisten wieder und das ist ein Problem und deswegen wird die Tagesschau das auch auf Dauer nicht durchhalten können. Es wird in den einzelnen Segmenten immer weitere Zuspitzungen und Spezialisierungen geben und Sie brauchen jemanden, der Ihnen das, was da passiert, übersetzt. Bei dem knappen Zeitaufwand, den Sie betreiben können in dem Zusammenhang, schaffen Sie es einfach nicht, das einzuordnen. Und das zieht sich durch die gesamte Wirtschaftsjournalie durch. Das ist leider so in dem Zusammenhang. Denn Sie haben auf der einen Seite, Sie haben die Bewunderung vorhin wunderbar beschrieben, wie das gelaufen ist, so ab 2000 aufwärts. Und Sie haben ein Ideologiekonstrukt seit den 90er Jahren gehabt, das nicht mehr hinterfragt worden ist. Auch von den Wissenschaftlern nicht mehr hinterfragt worden ist. Und das ist das Problem, warum wir jetzt ein bisschen dumm aussehen letztendlich. Weil wir haben unsere journalistischen Aufgaben überhaupt nicht gemacht in dem Zusammenhang. Okay. Letzter Satz dazu, warum das so spät in die AD geht. Wir nicht kneifen in dem Zusammenhang.
Richtig.
Wirtschaftsgeschichten, 45 Minuten Dokumentation. Werden Sie in der Regel nie um 21 Uhr sehen? Denn es gibt schlicht und ergreifend die Vorstellung, Wirtschaftsdokumentationen sind langweilig, es gibt keine Bilder, Sie können das nicht vermitteln, worum es eigentlich geht. Und im Grunde genommen, diese komplizierten Kram können Sie nach hinten schieben. Wir haben 11,7% geholt wann war das? 0.20 Uhr bis 1.05 Uhr mit dem HAE-Thema, was relativ viel ist. Das hätten wir auch früher.
Und wie kann man die beiden Argumente, die Sie so reflektieren, entkräften? Kann man sie entkräften?
Welches? Das letzte?
Das Schlaftrunk-Argument.
Natürlich kann man argumentieren. Es gibt ja, ich könnte Ihnen aus dem Stand 5 Wirtschaftsdokumentationen nennen, die zwischen 9% und 12% zu sehr später Zeit geholt haben. Es fehlt eigentlich der Mut, im Grunde genommen, sie vorher tatsächlich reinzustellen und auch mal möglicherweise eine 4,5% Nummer zu kassieren, weil sie etwas schlecht gemacht war oder weil sie einfach nicht angekommen ist. Passiert ja.
Okay. Beantwortet in dieser Dokumentation. 45 Minuten hat sie Zeit, aber die wichtigen Fragen wurden.
Ja, da müssen wir nochmal eine neue drehen, das ist okay. Aber hier war die Frage oder der Impuls: Stimmt das, Herr Romanschik, Wirtschaft ist nicht so sexy? Das ist ja sozusagen in der Konkurrenz der Agenten, der Themenagenten, dass das immer als sperrig, als komplex, als kompliziert ist. Ist das bei Ihnen auch die innere Welt?
Nee, gar nicht.
Gar nicht.
Wir waren in einer Linie mit der Tagesschau. Wir waren dann auf dem Höhepunkt der Finanzmarktkrise und in all dem, was danach kam, konnte man abends eben durchzählen. Erster Aufmacher, Finanzmarkt, zweiter, dritter. Und die Kollegen haben natürlich auch gesehen, dass sie damit das übliche politische Nachrichtenspektakel locker überholt haben. Also die Wahrnehmung unserer Berichterstattung hat sich eben auch durch diese Finanzmarktberichterstattung schon verändert. Den Menschen ist schon klar, dass man darüber ein bisschen informiert sein sollte, was da so passiert. Und ich glaube, wenn wir dann eine Lektion gelernt haben, dann ist es auch, dass wir durchaus ein wenn man das Wort nochmal nehmen muss, dass es eine Geschichte ist, die durchaus sexy ist.
Bei ARD aktuell ist das noch nicht so, wenn Sie ganz ehrlich sind.
Doch. Wir finden die Wirtschaftsthemen sehr sexy, nur was das Problem ist, was eben auch angesprochen wurde, ist, es auch sexy darzustellen. Also das heißt, den Mantel der ganzen Fremdwörter, der undurchsichtigen Geschäfte, die da getätigt werden, die ganze Problematik so zu schildern und das eben möglicherweise in 1,30 oder 3 Minuten, dass das verständlich rüberkommt und das rüberkommt, ich sag mal, wie bedeutend das Thema bis in den eigenen Alltag hinein ist. Ich glaube, daran müssen wir bei der Tagesschau auf jeden Fall noch viel feilen. Da feilen wir auch viel dran. Nur das ist sicher so kompliziert, wie das auch bei juristischen Themen oder so ist. Das sind so die beiden Bereiche, von denen ich sagen würde, das sind die Bereiche, die am schwierigsten zu transportieren sind und wo man sehr viel Übersetzungsarbeit gewissermaßen leisten muss und wo man das Thema dann auch wirklich sexy rüberbringen muss. Und dafür muss es einfach mehr Bereitschaft geben, erstens mal es zu tun und zum Zweiten die Kollegen zu haben, die das auch tun können, außen bei den Zulieferern. Wir in der Zentrale sagen ja nur, welche Themen uns interessieren. Umgesetzt wird das sozusagen.
Herr Werner, Sie werden einräumen, dass diese hohen journalistischen Kriterien, die Sie jetzt formuliert haben an Ästhetik und Umsetzung, für Schaltgespräche vom Kanzleramt bei Sitzungen, die noch nicht zu Ende sind, nicht gelten. Von daher glaube ich, dass es da durchaus verschiedene Wahrnehmungen gibt. Weitere Fragen von Ihnen, die noch. Bitte schön.
Was hier zuletzt gesagt worden ist. Den ganzen Abend über hat sich das immer mehr eingekreist, das Gespräch der Journalisten untereinander und so fort. Der Endverbraucher der Nachrichten ist ein bisschen zu kurz gekommen. Das wäre vielleicht für einen anderen Abend ein Thema. Aber es klang jetzt wenigstens gegen Ende ein paar Mal an. Da werden ständig Ausdrücke gebraucht, bei denen man den Eindruck hat, dass die Journalisten selber nicht ganz genau wissen, was sie bedeuten, geschweige denn in der Lage wären, sie ins Deutsche zu übersetzen. Und das ist eine dringend erforderliche Aufgabe. Wenn ich einen ganzen Artikel über Leverage lese und mir niemand erklärt, was das erstens auf Deutsch heißt und was es überhaupt ist, über IPOs und CDOs etc. etc., wird am Publikum vorbeigeschrieben oder geredet. In der Tagesschau kommt das nicht so zum Tragen, aber in zwei Spaltern in der gedruckten Presse durchaus. Da kann man manchmal nach den ersten beiden Absätzen abschalten, weil man verloren ist.
Aber Sie haben ja gesehen, selbst bei dem wunderbaren Gespräch des früheren Finanzministers und der Tochter von Helmut Schmidt bei Beckmann, konnte man sich auch nicht einigen, Hedgefonds ordentlich zu erklären, und irgendwann haben sie auch kapituliert. Aber was sagen Sie als Sprachwacht der ARD dazu? Kann man die Dinge vereinfachen? Leerverkäufe zum Beispiel ist doch gar nicht so einfach zu erklären.
Ich sage mal so, man muss die Dinge vereinfachen. Es rankt sich ja um jedes wirtschaftspolitische Thema dann irgendwo ein Ereignis. Und ich sage mal so, ich muss jetzt sozusagen nicht den einzelnen Finanztitel beschreiben können, um den es da geht, oder die einzelne Finanztransaktion. Das reicht für mich in der Tagesschau, wenn ich sage, im Grunde genommen besteht der Verdacht in den USA, dass da mit faulen Papieren irgendwelche Geschäfte gemacht werden, die Millionen Menschen in den Ruin treiben. Das muss als Fakt in einer Tagesschau beispielsweise lang. Sobald ich den ersten Fachbegriff benutze, komme ich in eine Spirale, wo die 15 Minuten auf gar keinen Fall lang, sondern wo ich am nächsten Tag vielleicht weitermachen muss. Es gibt ja, ich habe auch von der Otto Brenner Stiftung Interviews gelesen mit Finanzfachleuten, wo dann ein Glossar dahin hinten dran war, dass man erstmal alles, was die im Interview gesagt haben, übersetzen musste. Das können wir uns als Tagesschau nicht leisten. Das heißt, man muss Dinge auch wirklich vereinfachen. Und darin besteht, glaube ich, ein bisschen das Problem, dass bei Wirtschaftsjournalisten oder auch bei den Autoren, die wir haben, der Mut fehlt, manchmal Dinge einfach runterzubrechen auf ganz einfache Formulierungen, die stimmen, aber nicht in der Fachsprache sich bewegen. Das ist bei juristischen Geschichten genauso. Und da fehlt manchmal einfach der Mut, Dinge einfach zu machen. Und vielleicht ist es auch schwieriger, die Dinge einfach zu erklären, weil man sich dann zu einer Sprache durchringen muss, die eben eine Umgangssprache ist und wo möglicherweise dann auch die Wirtschaftskollegen sagen.
Es gibt diese Angst vor der Eindeutigkeit. Ja. Das ist ja auch ein Schutz. Ja. Wenn man diese Begriffe benutzt, ja, sich in ihnen bewegt, muss man das nicht bewerten. Nein, man muss es nicht analytisch durchdringen.
Das ist schon richtig, aber man muss dazu auch sagen, dass es im Grunde auch, es gibt ein Verständnisproblem, und zwar auch auf Seiten der Fachleute. Glauben Sie doch mal nicht, dass Sie irgendein Finanzprodukt sich erklären lassen und die Leute, die das erklären und die damit umgehen, die Folgewirkungen dieser Produkte in ihrer Vernetzung verstehen. Es hat uns wochenlang gebraucht, bis wir bei dem Zusammenbruch der Metallgesellschaft begriffen haben, noch nicht aufgeschrieben, wie das mit diesen Ölterminggeschäften funktioniert hat. Ja? Also das heißt, die Finanzkrise, dieses Versagen, der Ausgangspunkt unserer Diskussion, ist auf einer Basis geschehen, in dem es eben ein großes Verständnisvakuum gibt. Ja? Was es dann noch schwieriger macht, so wie Sie sagen, das so einfach rüberzubringen, dass eben der Endverbraucher oder sagen wir mal der nicht finanzfachspezifisch vorgebildete Leser das nachvollziehen kann.
Aber da ist Tom Schimmel recht, der sagt, im Grunde genommen fehlt der Mut sozusagen hinter diesen ganzen Finanztransaktionen, die da passieren, einfach zu beschreiben, in ein, zwei Sätzen, wer hier wirklich eigentlich im Grunde genommen übers Ohr gehauen wird. Denn das ist der Punkt. Und aus welchem eigenen Interesse das geschieht oder aus welchem ideologischen Interesse das geschieht, da muss man nämlich die Sache dann tatsächlich, das ist ja auch das, was Wolfgang Schorz einfordert, tatsächlich kommentieren und einordnen. Da ist sicherlich, sage ich mal, ein Defizit.
Die eindeutigen Beiträge sehen wir gerne in der Tagesschau. Die kommt nur zur Erklärung. In den Banken gibt es eigene Texte, die Derivate und andere Finanzprodukte bewusst unklar machen und sprachlich verändern, damit keiner sie entschlüsseln kann. Das ist eine Sozialtechnik, eine eigene Profession. Zum Beispiel der Infrastrukturfonds der Deutschen Bank hat eine Golden Gate Bridge vorne dran, und es gibt keine einzige Brücke, die dort in dem Investitionsfonds ist. Das ist Absicht. Die werden von den Marketingabteilungen definiert und werden von den Juristen dann entsprechend taxiert, damit keiner es versteht. Das, also von daher ist es schwer für Journalisten. Zwei Fragen haben wir noch, bitteschön. Sie rechts.
Dankeschön. Mir scheint wirklich ein Problem zu sein,
Mikrofon
Medien, für
Ihre.
Dass
einfach, die Dinge sind natürlich kompliziert, aber das haben Sie ja schon angeschnitten, muss man komplizierte Dinge wirklich so kompliziert weitergeben. Sie haben eine Bildungsfunktion, eine Aufklärungsfunktion, eine Informationsfunktion. Und ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass sozusagen in unserer Bildungskultur nur das hoch angesehen ist, was möglich kompliziert ist und kompliziert aussieht. Und das fängt ja in der Wissenschaft in den Universitäten schon an.
Okay,
ja, in den angelsächsischen Universitäten sieht das ganz anders aus. Da gibt es die Tugend des einfachen und guten Schreibens und Redens, die dort gepflegt wird. Bei uns wird viel zu viel vom Blatt abgelesen. Freie Rede wird zu wenig geübt. Und es wird vor allen Dingen auch didaktisch zu wenig darauf geachtet, dass, gut, die Tagesschau, Sie haben es gesagt, das anschaulich und auch wirklich einleuchtend berichtet wird.
Vielen Dank.
Ja, ist verstanden. Vielleicht noch ganz kurz. Ronald Reagan hat damals, als er zur Wahl anstand, ist er ins Fernsehstudio gegangen, hat einen Dollar, einen großen Dollar gezeigt. Ja, und hat gesagt, das war der Dollar wert dann und dann. Und dann hat er einen Dollar geholt, da fehlt ein großes Tortenstück. Und hat gesagt, liebe Landsleute, das ist der Dollar jetzt. Mhm. Also ich meine, die Tagesschau und das Fernsehen vor allen Dingen könnte viel mehr veranschaulichen, okay, und auch viel mehr mit Schaubildern, vielleicht auch mit Comics und auf die lustige Art was machen. Das okay würde sicherlich auch ganz okay gut ankommen.
Letzte Frage. Sie hatten noch eine Frage im Mittelfeld, zwei Fragen ganz hinten und dann noch in der Mitte. Die zwei Fragen nehmen wir noch zusammen, bitte.
Weniger eine Frage als eine praktische Anregung, eigentlich fast in das gleiche Horn stoßen. Es gibt auf YouTube wunderbare Filme, Social Media in Plain English oder eben auch tatsächlich Aufklärung zum Thema, wie ist überhaupt die Finanzkrise entstanden, wo ich es auch verstanden habe. Und ich frage mich manchmal, wieso sehe ich eigentlich nur ein Bild und eine Stimme aus dem Off, anstatt die Vorteile dieses Mediums zu nutzen, also gerade im TV-Bereich, aber auch im Print. Also wo ich da wirklich immer noch hinterher weine, weil da habe ich viele Dinge einfach verstanden, weil man den Mut hatte, Dinge einfach zu benennen und tatsächlich auch interaktiv darzustellen. Okay,
vielen Dank. Ja. In der Mitte noch die Dame.
So. Dankeschön. Es tut mir leid, Sie kriegen schon wieder keine Frage, obwohl Sie immer nach Fragen fragen. Mir geht es um einen besonderen Punkt, der mir sehr aufgefallen ist bei einigen Aussagen, die ich herausgreifen will. Das war das eine, die Tagesschau spiegelt das, die Diskussion, so wie sie in der Republik geführt wurde. Das wurde ein bisschen ausgeführt am Beispiel des Rücktritts von Lafontaine. Das andere war das, was sie hochkam, es gab doch eine herrschende Meinung und warum sollten wir dann noch woanders schauen? Darüber hinaus gab es auch eine herrschende Meinung in der Politik. Es war also schwer, woanders was herzubekommen, es gab auch keinen Anlass. Mir fehlt da die Sicht der Presse, auch zu erkennen und die Verantwortung zu sehen, dass man auch herrschende Meinungen macht oder herrschende Meinungen versteht. Das heißt, die Reflexion, es ist keine Opfersituation. Wir können nichts dafür, wenn wir nur eine herrschende Meinung haben, sondern wir tragen auch dazu bei, sie zu verstärken und schwächen eventuelle andere Stimmen, die vielleicht nicht so laut sind. Und vielleicht können Sie noch was dazu sagen, aber das ist mir heute Abend sehr deutlich aufgefallen.
Frau Klöpfer, das ist ein Spezialfall für Sie.
Ja, genau, das habe ich doch vorhin gesagt. Ich habe gesagt, es gibt eine herrschende Meinung in der ein Mainstream in der Redaktion. Sie haben das unsere Ideologie genannt. Das ist natürlich überspitzt formuliert. Wenn das zufällig dann die herrschende Meinung ist, beim Euro hatten wir das übrigens nicht. Da haben wir jahrelang dagegen die Meinung vertreten und dann irgendwann explizit, wahrscheinlich ein Glanzstück der Zeitung, erklärt, warum wir jetzt den Prozess nicht aufhalten können und nicht mehr dagegen wettern werden, sondern es analytisch begleiten. So, mal fällt die Meinung mit dem Mainstream zusammen, mal fällt sie nicht mit dem Mainstream zusammen. Das Bemühen in den Redaktionen nach Kräften und Ressourcen, die vorhanden sind, im Grunde, also in guten Redaktionen mit guten Zeitungen, wirklich auch exzellenten Kollegen, den Leser nicht irgendwie an der Nase herumzuführen, sondern ihm zu versuchen, die Realität nicht nur vorzuspielen, sondern auch zu erklären, das ist da. Das Problem ist eben, dass in dieser Megakrise nicht der Journalismus schuld war, sondern ganz viele daneben gelegen haben, auch die Zeitungen.
Herr Werner, dieses audiovisuelle Improvisieren, ist das denkbar für Sie? Sie müssen ja nicht nur für die Tagesschau reden, dass man mit innovativen, neuen visuellen Medien besser vermittelt?
Also wenn man die Entwicklung der Tagesschau in den letzten, ich sag mal, 3 Jahren betrachtet, dann wird man gemerkt haben, dass wir sehr viel mehr Grafik einsetzen. Das hängt auch damit zusammen, dass sich die Möglichkeiten da in einer ganz anderen Form weiterentwickelt haben und auch natürlich Grafiker da sind, die nicht nur grafisch denken, sondern eben auch Themen entsprechend umsetzen können, also durchaus auch redaktionell denken. Das ist sicher etwas, was forciert werden muss.
Okay. Wir machen noch eine Schlussrunde, aber Sie können später die Gespräche noch weiter voranschreiten lassen. Herr Romanschik, was sind Ihre drei Lösungsansätze, wenn Sie das heute den Abend so reflektieren und Sie könnten wirklich schalten und walten? Wo würden Sie prioritär in der Wirtschaftsfinanzberichterstattung die Weichen anders setzen, ganz pragmatisch, ganz handwerklich?
Ja, ich bin ja ein Freund von Spezialistentum. Ich bin dafür, dass jemand ein guter Journalist ist, sein Handwerk kann. Aber es bedarf einfach in diesen komplexen Geschichten Leute, die einfach verstehen, worüber sie da schreiben. Und das wäre das eine, ist Fortbildung, steht auch in Ihrer Studie drin, ist eine ganz wichtige These, die ich auch sehe. Die zweite Geschichte ist, ich hätte gerne, wenn ich dürfte, mehr Leute, um einfach auch Themenjournalismus auch lange Zeit durchzuhalten, um nämlich auch dann zu sagen, wir müssen nicht jeden Tag immer nur hinter der Sau her, die durchs Dorf getrieben wird, sondern wir haben auch Zeit, zwei am Wegesrand stehen zu lassen, die gucken, was hinter dem Tier kommt. Und das dritte wäre, eigentlich habe ich mit meinen...
Ihre Wunschliste, wenn Sie jetzt noch weiter aufsteigen in der Hierarchie, was würden Sie ändern?
Also meine Wunschliste wäre, dass wir wirklich verständlicher werden und im Grunde genommen die Themen noch verständlicher aufbereiten. Und der zweite Wunsch, der mir wichtig ist, wäre, dass wir in den Zulieferredaktionen, also in den Redaktionen draußen, die Themen bearbeiten, sich ein bisschen mehr, ich sag mal, Fachkompetenz sammelt. Dass man da sozusagen nicht nach dem Schichtprinzip, wer ist heute mal dran, arbeitet, sondern dass man da mehr thematisch die Kräfte bündelt.
Herr Stautz, Ihre Wunschliste, drei nur von den vielen Wünschen, die wichtigsten?
Ich habe eigentlich nur eine kleine. Ich wünsche mir diese öffentliche, selbstkritische, harte Debatte, weil ich glaube, die Medien davon gewinnen, nämlich Glaubwürdigkeit und Vertrauen, wenn sie sie öffentlich führen.
Tom Schimek?
Zu wünschen, mehr Mut zum eigenen Angang an die Themen. Und auch, also das soll jetzt alles ganz einfach natürlich sein, aber diese Sachen sind wahnsinnig kompliziert zum Teil. Auch den Mut, dann in der ARD zum Beispiel so eine hervorragende Dokumentation, die es gegeben hat, wirklich fantastische Sachen, nicht immer nach Mitternacht zu schicken, sondern dann auch wirklich das zu machen und vor allem, glaube ich, auch ein begieriges Publikum, das sowas auch einfordert. Ich meine, die Konsumenten machen sich das ja auch wahnsinnig einfach. Sie sagen immer, es ist so kompliziert und so schwierig. Man muss natürlich das auch lesen wollen und einfordern als Medienkonsument.
Sie sind vielleicht nicht so bescheiden in Ihren drei Wünschen?
Ich habe nur einen, also was ich gerne ändern würde, aber das liegt nicht in meiner Macht, weil ich da nicht an den Hebeln sitze. Ich würde mir gerne wieder, was wir früher mal hatten, als Wirtschaftsjournalistin von politischen und von Kulturjournalisten die Fragen zur Wirtschaft stellen, die ich dann beantworte. Weil ich glaube, dass wir dann sehr viel näher an den Leser kommen, als weil wir eine Zeitung von Spezialisten sind in jedem Ressort. Also Fragen aus anderen Ressorts an die Wirtschaftsjournalisten, damit man dann auch das beantwortet, was bewegt.
Interdisziplinär antworten. Jetzt hören, wir sind ganz gespannt auf die Kurzintervention von Frau Möning-Rahne, die uns sagen wird, was gut und was schiefgelaufen ist.
Zunächst mal die Bedeutung der Presse und der unabhängigen Presse und Journalisten für eine Demokratie will ich nur noch mal unterstreichen. Und drunter, denke ich, können wir es auch nicht tun. Das Zweite ist, in Deutschland gibt es eine ungute Kultur des Mainstreams in der Wirtschaftswissenschaft. Wenn ich an Universitäten und Institute denke, muss man sich nur Berufungspolitik angucken. Und das spiegelt sich wieder in den meisten Wirtschaftsredaktionen. Und die Frage, was liegt hinter den Dingen? Wer lässt sich blenden von, oder dauerhaft blenden von enormen Gewinnen, die Banken machen? Warum nicht gefragt wird, wo kommen die eigentlich her? Ist das real? Ist das reales, wirkliches Wachstum? Oder ist das Casino? Und ist das wilde Spekulation? Und am Ende zahlt jemand die Zeche. Und wir wissen, wer jetzt am Ende diese Zeche bezahlt hat. Und das Casino ist nicht zu. Das lese ich zu wenig. Welche Wünsche habe ich an die Wirtschaftsredaktion? Dass zum Beispiel strukturell was verändert wird, dass andere Meinungen zum Zuge kommen. Und da erwarte ich nicht Heldenmut von einzelnen Journalisten, die das immer wieder durchsetzen müssen. Ich glaube, da überfordert man Menschen einfach auch, sondern dass es ein Strukturmerkmal ist und dass es sozusagen journalistisch ein Fauxpas ist, wenn man nicht andere Meinungen zum Zuge kommen lässt und sie darstellt, damit Leser und Leserinnen sich auch selber ein Urteil bilden können und erlauben können. Natürlich ist auch die Frage, was tun wir Gewerkschaften denn? Zu wenig, ohne Zweifel. Das Stichwort von den Verwaltungsräten in den Öffentlich-Rechtlichen habe ich auch im Vorgespräch schon ganz kritisch gehört. Das nehme ich auch mit, werde da auch nochmal nachfragen, welche Diskussionen denn da geführt werden, das ist klar. Wir haben mit Gründung von Verdi eine relativ große wirtschaftspolitische Abteilung eingerichtet mit dem Ziel der Aufklärung, aber erstmal unserer eigenen Leute. Zwischen Gewerkschaften und Wirtschaftsredaktionen, sagen wir mal so, führen nicht viele stabile Brücken hin und her. Das könnte man auch ändern, weil auch da ist mein Wunsch, dass nicht nur geguckt wird, wie funktioniert eine Firma oder eben auch nicht, sondern gerade auch bei Finanzprodukten gefragt wird, welches Ziel, welchen Zweck hat das eigentlich? Also an dem Tiefpunkt der Krise hat der Chef des Sparkassenverbundes gesagt, oder Verbandes gesagt, die Banken, Sparkassen natürlich auch, oder Landesbanken muss man da ja eher sagen, müssen wieder lernen, welche Funktion sie in dieser Volkswirtschaft eigentlich haben. Sie sind keine eigene Industrie, weil sie schaffen auch keine eigenen Werte durch diese Spekulationen, sondern sie dienen dazu, sowohl die reale Wirtschaft wie aber auch Gemeinden, Städte, Länder mit Geld zu versorgen, also diesen Dienstleistungsaspekt der Banken zu haben. Diese Diskussion ist längst wieder verebbt in vielen Bereichen. Im Bereich der Verdi, Finanzdienstleistungsbranche, also unseres Fachbereichs Finanzdienstleistungen, haben wir eine sehr interessante Forderung in den gerade angelaufenen Tarifverhandlungen, wo verlangt wird, dass die Beschäftigten nicht mehr gezwungen werden, Finanzmarktprodukte auch merkwürdigster Art, ich will das mal sehr vorsichtig sagen, zu verkaufen und daran auch ihre Boni zu koppeln, sondern das Ziel sein muss, jedem Kunden, jeder Kundin, die kommt, ein adäquates, solides Produkt auch anbieten zu dürfen und zu können und dafür nicht finanziell abgestraft zu werden.
Noch einen Satz vielleicht zur Diskussion. Wie fanden Sie die Diskussion?
Also,
ich wollte gerade sagen, wann kommen jetzt die Heizkessel?
Ganz kurz, wie fanden Sie die Diskussion? Hat sie Ihnen was gebracht? Oder
ja,
wollen Sie sagen, wir haben nur am heißen Brei geredet?
Gut, dann war das vielleicht auch ein Missverständnis, was mein Auftrag hier war. Ich gehe gerne darauf ein. Ich finde diese Diskussion ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich bin froh, dass auch so viele Menschen gekommen sind, dass sie sich alle auch durchaus selbstkritisch eingelassen haben und bin der Meinung, das reicht aber jetzt noch nicht, dass diese Diskussion heute Abend geführt wurde, sondern ich wünsche mir, dass von den vielen manchmal unsäglichen Talkrunden diese Diskussion so geführt wird, dass sie auch dann Folgen hat in den Redaktionen, in der Erwartung auch der Leser und Leserin, dass sie diskutieren, weil wir sind ja nicht nur Objekte, sondern wir sind ja auch sozusagen Handelnde oder wir können Handelnde sein. Und dass dieser Impuls aufgenommen wird von der Diskussion, das wünsche ich mir. Und ich bin sehr froh, dass die Diskussion hier im Podium sich nicht verfusselt hat in der Frage, ob die letzte methodische Anlage richtig gewesen ist oder ob man dieses oder jenes noch hätte machen müssen, sondern es wirklich um den Kern dieses Anliegens ging. Und das, finde ich, haben Sie in der Diskussion erreicht.
Gut, vielen Dank für die Intervention, für die Reflexion. Alle, die immer noch nicht genug haben, nach 2 Stunden können sich vorne diese Riesendokumentation mitnehmen. Es geht jetzt weiter, draußen noch mit Einzelgesprächen. Ich darf mich aber vorher bedanken bei allen Diskutanten. Ich finde, alle haben neudeutsch gesagt ihren Beitrag geleistet und kritische Impulse gegeben. Und ich hoffe, Sie sind auch auf Ihre Kosten gekommen und haben was gelernt, was mitgenommen. Wenn Sie Gespräche vertiefen wollen, können Sie es draußen tun. Es gibt repressionsfreie Hirsesuppe und sehr guten pfälzischen Wein und wünsche Ihnen noch einen vergnüglichen Abend. Vielen Dank.